Ja, liebe Zuhörer, ich habe heute etwas vorbereitet und es wird keine leichte Kost werden für euch und für mich. Ich habe mich trotzdem entschieden, das heute mit reinzunehmen. Und ich werde euch noch nicht mit dem Ostergruß begrüßen. Das mache ich nach der Predigt, nicht vor der Predigt. Heute ist es mal andersrum. Bevor ich anfange, möchte ich gerne auch selber beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag, für diesen Moment. Herr, danke, dass du das getan hast, was du getan hast, Herr. Danke, dass du als allmächtiger Gott, Gott des Himmels und der Erde und des ganzen Universums, dass du dich so erniedrigt hast, so auf unser Level gegangen bist, Herr, und dein Leben für uns gelassen hast, obwohl du es nicht hättest tun müssen. Du hättest dich da heraus befreien können und trotzdem hast du es getan. Herr, und dafür möchten wir dir vom ganzen Herzen danken. Vater, ich bitte dich, dass du jetzt dieses Wort segnest, Herr, und dass du unsere Gedanken segnest, unsere Herzen segnest, dass du heute zu unseren Herzen sprichst, dass du unsere Herzen berührst und dass wir noch mehr dich erkennen und dich verstehen können und deine Liebe erfassen. Herr Jesus, darum bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Ich möchte die Predigt heute mit einem Vers anfangen, und zwar aus Matthäus 23, Vers 53. Das war, als Jesus in Garten Gethsemane war. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, das war ein Garten in Israel. Und dort ging Jesus gerne hin, um dort zu beten. Dort hat er seine Stille gesucht, die Gemeinschaft mit den Jüngern. Und es war Finsternis, es war dunkel. Und dann kamen die Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren die religiösen Leiter der damaligen Zeit, die heutigen Theologen oder Pastoren oder wie auch immer, also ich. Und die kamen dahin und sie sahen in Jesus nicht diesen Erlöser, nicht diesen Erretter, nicht den Sohn Gottes, sondern sie sahen in ihm einen gewöhnlichen Menschen, der ziemlich viel Unruhe stiftete und den müssen wir aus dem Weg schaffen. Und dann kamen sie zu ihm bei Nacht durch den Verrat von Judas, durch einen der Jünger, und der dann Jesus mit einem Kuss verriet. Er sagte, den ich küsse, der ist es, den müsst ihr gefangen nehmen. Und die Jünger von Jesus, die Freunde von ihm, die immer mit ihm zusammen waren und die von ihm gelernt hatten und so weiter und so fort, einer von denen hieß Petrus und der hatte ein Schwert dabei. Der hat noch nicht verstanden, von welcher Qualität das Reich Gottes ist, sondern er nahm das Schwert und gerade als man Jesus packen wollte, holte er das Schwert raus und haute einem Typen oder einem Jüngling da, haute das Ohr ab. Und Jesus sagte zu ihm ziemlich schnell, stecke dein Schwert weg, denn mein Reich ist von einer anderen Qualität. Jemand, der durch das habe ich zu meinen Worten gesagt, jemand, der durch das Schwert tötet, der wird auch durch das Schwert umkommen. Und dann sagte er diesen Satz hier und er sagte, meinst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel stellen würde? Eine Legion, damalige Rechnung, waren 6.000 Soldaten. Das heißt, 12 mal 6.000, ja, diese Anzahl, diese Armee hätte Jesus sofort bekommen können, wenn er zu Gott sagen würde, zu seinem Vater sagen würde, Vater, rette mich jetzt aus dieser Stunde, rette mich aus dieser Situation. Und er tat es nicht. Und das ist das, was Jesus unterscheidet von uns. Ich hätte es getan. Ich hätte alle Legionen des ganzen Himmels und alles zusammengerufen, damit sie mich da herausretten. Und dann hätte ich mich dahingestellt und seht ihr, ich bin der wahre Sohn Gottes, verherrlicht. Tat er nicht, er tat es nicht, denn er hat eine Aufgabe. Er ist gekommen, um unsere Schuld, unsere Sünde auf sich zu nehmen und sie zu tragen. Und darum wird es mir heute geben. Ich habe nämlich zufällig einen Bericht entdeckt, vielleicht kennen das einige von euch schon. Und zwar einen medizinischen Bericht, was bei dem Tod Jesu passiert ist. Das wird uns ein bisschen unter die Haut gehen, also gürtet euch in dem Punkt. Aber wie gesagt, es ist medizinisch nicht nur einfach nur brutal dargestellt, es ist nicht zu brutal, aber es geht schon, also mich hat das sehr bewegt, als ich es gelesen habe. Denn wir sagen immer wieder und wir hören es auch immer aus der Schrift, Jesus hat für unsere Schuld bezahlt. Wisst ihr, damals war es nämlich so, dass fast jeder Mensch im Römischen Reich wusste, wie so eine Kreuzigung aussieht. Die wussten ganz genau, wenn jemand von Kreuzigung erzählt, dann haben das die meisten Menschen gesehen, ja, weil das ja ein Schauspiel war, wo viele Leute dabei waren. Da hat man ein Theater drum gemacht um das Ganze. Das war nicht so allein einfach still am Ort und dann wurde dann jemand gekreuzigt, sondern viele waren da, Schaulustige waren da. Genauso wie bei einem Autounfall, der dann, und dann alle fahren vorbei und gucken, machen noch Bilder dabei, obwohl da Leute gestorben sind. So ungefähr war es damals auch. Und heute möchte ich gerne darüber reden, denn die Menschen von damals wussten, was ist, aber wir wissen es nicht. Ja, wir wissen vielleicht, wenn du zu schnell gefahren bist und einen Strafzettel bekommen hast. Ne? Wer wurde schon mal von der Polizei angehalten oder einen Strafzettel bekommen? Einmal Hand hoch. Oh, es gibt einige, die haben noch nicht hochgehoben, nicht schlecht. Auf jeden Fall, wir haben davon gehört, das ist eine Strafe, die wir uns vorstellen können. Vielleicht die meisten können sich nicht vorstellen, wie es ist, im Gefängnis zu sein. Aber diese Art der Strafe kennen wir und wir wissen, wir müssen dafür bezahlen. Und wenn du mit einem Polizisten redest, kommst du da auch nicht heraus. So, und jetzt möchte ich euch gerne etwas von diesem Bericht vorlesen. Der Bericht stammte von einem Arzt, der heißt Giolda, schwierig auszusprechen, der ihn 1996 veröffentlichte. So, und da geht es darum, was litt eigentlich Jesus, was durchging er? Nochmal vielleicht ein Nebenthema, das Kreuz, das wir so mal als Kreuz darstellen, das war eigentlich laut historischen Forschung nicht so ein Kreuz, sondern das war eigentlich ein T-Kreuz. So war das. Aber man hat dann das Schild oben drüber, wo drauf stand, das ist der König der Juden, oben dran geheftet und dann sah es aus wie ein richtiges Kreuz. Aber eigentlich war es so ein T-Kreuz, an welches die normalen Römer oder die diese Hinrichtung durchgeführt haben. Und so ein Kreuz wog 110 Pfund, das haben wir heute durchgerechnet, kam mir ein bisschen leicht vor, aber so hat es halt Google ausgespuckt, um die 50 Kilo. War für mich jetzt ein bisschen wenig, aber naja, 50 Kilo, heb mal 50 Kilo, ne? So, hier heißt es, das physische Leiden Christi begann in Gethsemane, also in diesem Garten, von dem ich vorhin erzählt hatte. Dort betete er nämlich. Dann heißt es hier, es ist interessant, dass der Arzt der Gruppe, Lukas, der Einzige ist, der es erwähnt. Er sagt, und als er ringend im Kampf war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Bluttropfen, die auf die Erde herabfielen. Obwohl sehr selten wird das Phänomen von Hämatidrosis oder blutigen Schweißes gut dokumentiert. Unter hohem emotionalem Stress können winzige Kapillare in den Schweißdrüsen aufbrechen und auf diese Art Blut mit Schweiß vermischen. Diesen Prozess konnte nur merklich Schwäche oder möglicher Schock produziert haben. Überlegt euch mal, was für einen Stress Jesus gehabt hat, als er im Garten Gethsemane gebetet hat. Das war nicht nur ein Gebet, das war so ein starker innerer Stress, dass in der Tat da irgendwelche Kapillare aufgebrochen sind und Schweiß mit Blut sich vermischt hat. Und das gibt es auch in der Medizin, das wusste ich gar nicht. Danach ging es weiter. Ein Soldat schlug Jesus in das Gesicht, also als die Pharisäer und Schriftgelehrten ankamen, sollte er dann mit dem Hohenpriester reden. Und ein Soldat schlug Jesus in das Gesicht, damit er still blieb, während er von Kaiphas, also dem Hohenpriester, befragt wurde. Die Schlosswachen verbanden ihm dann die Augen und verspotteten ihn höhnisch, damit er jeden von ihnen identifizierte, während sie vorübergingen, auf ihn spuckten und ins Gesicht schlugen. Am Morgen, verprügelt und mit blauen Flecken, ohne etwas zu trinken und zu essen, von einer schlaflosen Nacht erschöpft, wird Jesus durch Jerusalem zum Prätorium in der Festung Antonia gebracht, dem Regierungssitz des Bevollmächtigten von Juda Pontius Pilatus. Er wird dann weitergereicht, weil der Pontius Pilatus nicht weiß, wie er damit umzugehen hatte. Dort erlitt er keine schlechte physische Behandlung durch Herodes und dann wurde er anschließend zu dem anderen gesandt und dann wieder zu Pilatus zurückgesandt. Es war anschließend als Antwort auf die Schreie der Horde eigentlich, dass Pilatus anordnete, Barnabas freizugeben und Jesus zur Auspeitschung und Kreuzigung verurteilte. Ja, also er wurde halt dann durch die Volksmenge, die Schriftgelehrten, Pharisäer haben das Volk aufgewiegelt. Sie haben dann blind geschrien, kreuzigen, kreuzigen, so wie das oft auch mit den Massen ist, dass wir irgendwelche Nachrichten hören und schreien das, was wir in den Nachrichten hören. Und so war es damals genauso auch. Und jetzt wurde Jesus für die Geißelung vorbereitet. Der Gefangene ist seiner Kleidung entledigt worden, seine Hände an einen Pfosten über seinen Kopf gebunden. Es ist zweifelhaft, ob die Römer jeden Versuch machten, dem jüdischen Gesetz in dieser Angelegenheit der Geißelung zu folgen. Die Juden hatten ein altes Gesetz, das mehr als 40 Schläge verbot. Die Pharisäer, die sich immer vergewisserten, dass das Gesetz strikt befolgt wurde, bestanden darauf, dass nur 39 Schläge gegeben werden. Auf diese Weise waren sie sicher, im Falle eines Verzehlens innerhalb des Gesetzes zu bleiben. Der römische Legionär schreitet vor mit dem Flagrum in seiner Hand. Das ist eine kurze Peitsche, die aus mehreren festen Lederriemen mit zwei kleinen Eisenstückchen nahe den Enden jedes Riemens besteht. Die schwere Peitsche wird mit voller Gewalt wieder und wieder über Jesu Schultern, Rücken und Beine geschlagen. Zuerst schneiden sich die schweren Lederriemen nur durch die Haut. Wie gesagt, das ist aus der medizinischen Sicht. Dann werden die Schläge weitergehen, schneiden sich tiefer in das Gewebe. Zuerst produzieren sie ein Herausquellen des Blutes von den Kapillaren und Venen der Haut. Und endgültig spritzt arterielles Blut der Blutgefäße der darunterliegenden Muskeln heraus. Die kleinen Eisenstückchen in den Riemen produzieren zuerst große, tiefe Druckstellen oder blaue Flecken, die von weiteren Schlägen aufgebrochen werden. Zuletzt hängt die Haut des Rückens in langen Bändern und der ganze Bereich ist eine zerrissene, nicht wieder zu erkennende Masse von blutendem Gewebe. Wenn es vom verantwortlichen Centurio bestimmt wird, dass der Gefangene kurz vor dem Tod steht, wird die Geißelung schließlich beendet. So war es bei den Römern. Das heißt, er wurde so lange ausgepeitscht, bis man genau geschaut hat, jetzt ist er dem Tode nah und dann hat man aufgehört. Also keine 40 Schläge oder so. Der halb in Ohnmacht fallende Jesus wird dann losgebunden und auf den steinigen Boden fallen gelassen in sein eigenes Blut. Die römischen Soldaten sehen einen großen Witz in diesem provinziellen Juden, der behauptet, ein König zu sein. Sie werfen eine Robbe über seine Schultern und stellen einen Stock in seine Hand als einen Zepter. Sie brauchen schließlich noch eine Krone, um ihr Hohnbild zu vollenden. Ein kleines Bündel flexibler Zweigen mit langen Dornen, weiterhin früher als Feuerholz verwendet, wird zur Form einer Krone geflochten und diese wird in seine Kopfhaut gedrückt. Wieder blutet er stark. Der Kopf ist ein stark durchbluteter Bereich. Nach seiner Verspottung und den Schlägen in das Gesicht nehmen die Soldaten den Stock aus seiner Hand und schlagen ihn auf den Kopf und die Dornen tiefer in seine Kopfhaut. Zuletzt werden sie ihres sadistischen Spieles müde und die Robbe wird von seinem Rücken gerissen. Diese war schon in den Wunden an Blut und Serum angeklebt. Und solches Entfernen bereitet genauso wie unachtsames Entfernen eines chirurgischen Verbandes qualvolle Schmerzen. Fast, als ob er wieder geschlagen würde und die Wunden beginnen erneut zu bluten. In Achtung der jüdischen Sitten geben die Römer seine Kleidungsstücke zurück. Das schwere, an der obere Teil vom Kreuz, wird auf seine Schultern gelegt und der Umzug des verurteilten Christus, zwei Diebe und das Anführungskommando der von einem Centurio geleiteten römischen Soldaten beginnt seine langsame Reise. Trotz seines Versuches, aufrecht zu gehen, ist das Gewicht des schweren hölzernen Balken zusammen mit dem Schock durch starken Blutungsverlust zu viel. Er stolpert und fällt. Das grobe Holz des Balkens bohrt sich in die verletzte Haut und die Muskeln oder Schultern. Der Centurio, ängstlich zur Kreuzigung zu kommen, wählt einen kräftigen nordafrikanischen Zuschauer, Simon von Kyrene, um das Kreuz zu tragen. Jesus folgt immer noch, blutend und schwitzt den kalten, feuchten Schweiß des Schocks. Der 600 Meter lange Weg nach Golgatha ist schließlich beendet. Der Gefangene wird wieder seine Kleidung beraubt, aus seinem Lendentuch, das den Juden erlaubt war. Die Kreuzigung beginnt. Jesus wird mit Myrrhe gemischten Wein angeboten, eine sanfte, schmerzstillende Mischung. Er weigert sich zu trinken. Es wird angeordnet, dass Simon das obere Stück des Holzes hinlegt. Und Jesus wird schnell mit seinen Schultern gegen das Holz geworfen. Der Legionär fühlt nach der Vertiefung an der Vorderseite des Handgelenks. Er treibt einen schweren, viereckigen, gehämmerten Eisennagel durch das Handgelenk, tief in das Holz. Schnell bewegt er sich zu der anderen Seite und wiederholt dieses, darauf achtend, nicht die Arme zu fest anzuziehen, sondern einige Flexionen und Bewegungen zu erlauben. Dann wird das Kreuz hochgehoben. Der linke Fuß wird gegen den rechten gepresst und mit gestreckten Füßen und Zehen nach unten wird der Nagel durch beide getrieben, die Knie etwas gebeugt. Das Opfer ist jetzt gekreuzigt. Da er langsam mit mehr Gewicht auf den Nägel in den Handgelenken durchhängt, schießt qualvoller, feuriger Schmerz von den Fingern über die Arme, um im Gehirn zu explodieren, da die Nägel in den Handgelenken Druck auf die mittleren Nerven produzieren. Wenn er sich hochdrückt, um diese dehnenden Qualen zu vermeiden, stellt er sein volles Gewicht auf den Nagel. der durch die Nerven zwischen den Mittelfußknochen der Füße reißt. An dieser Stelle tritt ein anderes Phänomen auf. Da die Arme ermüden, fegen große Wellen von Krämpfen über die Muskeln, um sie in tiefe, erbarmungslose, klopfende Schmerzen zu verknoten. Mit diesen Krämpfen kommt die Unfähigkeit, sich selbst hochzudrücken. An seinen Armen hängend sind die pektoralen Muskeln gelähmt und die interkostalen Muskeln sind außerstande, sich zu bewegen. Luft kann in die Lunge gezogen werden, aber kann nicht ausgeatmet werden. Jesus kämpft, um sich anzuheben, um sogar einen kurzen Atem zu bekommen. Zuletzt baut sich Kohlenstoffdioxid in den Lungen und im Blutstrom auf und die Krämpfe klingen teilweise ab. Krampfartig ist er in der Lage, sich zu drücken, um auszuatmen und den lebenbringenden Sauerstoff einzuatmen. Es war zweifellos während dieser Zeit, dass er diese 7 kurzen Sätze äußerte, die aufgezeichnet sind. Das war mir wichtig, dass wir es mal hören. Das ist so für uns manchmal so romantisch, wenn wir hören, als Jesus am Kreuz war, wie er dann diese Sätze gesprochen hat. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir müssen einfach uns vorstellen können, welche Momente sie gesagt hat. Das heißt, er hat nur diesen Moment, also er konnte einatmen und dann konnte sich mit großer Anstrengung aufrichten und bei diesem Aufrichten hat er was gesagt. Und dann wieder runtergesagt und dann wieder aufgerichtet etwas gesagt. Der erste auf die römischen Soldaten hinunterstehend, die Würfel um sein nahtloses Kleidungsstück warfen, zu denen sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der zweite zum reuigen Dieb, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Überlegt euch mal, wenn das unsere letzten Atemzüge wären. Was hätten wir gesagt? Der dritte, hinuntersehend auf den voller Kummer erschreckenden jugendlichen Johannes, den geliebten Apostel, er sagte, siehe, deine Mutter. Und auf Maria, seine Mutter sehend, Frau, siehe dein Sohn. Er verkuppelt sie und macht sie zu Vater, zu Mutter und Sohn. Der Sohn soll auf die Mutter aufpassen. Der vierte Schrei ist vom Anfang des 22. Psalms wieder hochgepusht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Stunden dieses grenzenlosen Schmerzens, Zyklen sich zu verdrehen, Krämpfe durch ausreißende Gelenke, Teilerstickung, glühender Schmerz. Wenn das Gewebe von seinem verletzten Rücken abgeschunden wird, da er sich hinauf und hinab gegen das grobe Holz bewegt, dann beginnt eine weitere Qual, ein zutiefst auspressender Schmerz tief im Brustkorb, der Herzbeutel, der sich mit Serum füllt und langsam beginnt, auf das Herz zu drücken. Lass uns doch mal an den Psalm 22 denken. Ich bin wie Wasser ausgeschüttet und alle meine Knochen sind ausgerenkt. Mein Herz ist wie Wachs. Es ist in der Mitte von meinen Gedärmen geschmolzen. Es ist jetzt fast vorbei. Der Verlust von Zellstoffflüssigkeit hat eine kritische Ebene erreicht. Das zusammengepresste Herz kämpft, um schweres, dickes, schleppendes Blut in das Gewebe zu pumpen. Die gefolterten Lungen machen eine rasante Anstrengung, in kleinen Schlucken von Luft zu keuchen. Die merklich dehydrierten Gewebe senden ihre Flut von Reizen zum Gehirn. Jesus keucht seinen fünften Schrei. Mich dürstet. Lass sie uns einen anderen Vers vom prophetischen Psalm 22 erinnern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Ein in Posca getauchter Schwamm, der billige saure Wein, der das Hausgetränk des römischen Legionärs ist, wird zu seinen Lippen hochgehoben. Er nimmt anscheinend nichts von der Flüssigkeit. Der Körper von Jesus ist jetzt in Extremen und er kann fühlen, wie die Frische des Todes durch sein Gewebe schleicht. Die Erkenntnis bringt sein sechstes Wort heraus, möglicherweise noch wenig mehr als ein gefoltertes Geflüster, das aus seinem Munde kommt. Und er sagt, es ist vollbracht. Sein Auftrag der Sühne ist beendet worden. Zuletzt kann er seinen Körper erlauben, durch freiwilliges Entlassen seines Geistes zu sterben. Mit einer letzten Woge der Stärke drückt er noch einmal seine zerrissenen Füße gegen den Nagel, richtet seine Beine auf, nimmt einen tieferen Atem und äußert seinen siebten und letzten Schrei. Vater, In deine Hände übergebe ich meinen Geist. Den Rest kennen sie. Damit der Sabbat nicht entweiht wird, baten die Juden darum, dass die verurteilten Männer abgenommen und von dem Kreuz entfernt werden. Die übliche Methode dafür war eine Kreuzigung zu beenden, war crura fracta, das Brechen der Beine. Das hinderte das Opfer daran, sich hochzudrücken. Die Spannung konnte nicht von den Muskeln des Brustkorbs befreit werden und rasche Erstickung trat ein. Die Beine der zwei Diebe wurden gebrochen. Als sie aber zu Jesus kamen, sahen sie, dass dies unnötig war. Anscheinend, um mit dem Tod doppelt sicher zu gehen, stieß der Legionär seine Lanze durch den fünften Zwischenraum zwischen den Rippen, durch das Pericardium in das Herz, also dieses Blutgefäß da. Und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Auf diese Art gab es eine Flut von wässriger Flüssigkeit von dem Sack, der das Herz umgibt, und Blut vom Inneren des Herzens. Wir haben deshalb post mortem ziemlich überzeugende Beweise, dass unser Herr nicht den biblischen Kreuzestod durch Erstickung starb, sondern an Herzstillstand durch Schock und Einengung des Herzens durch Flüssigkeit im Herzbeutel. Puh, das ist schwer, oder? So sehr hat unser Herr am Kreuz gelitten. Er hat wirklich krass bezahlt. Auf diese Art haben wir einen Blick vom Inbegriff des Bösen gesehen, welche der Mensch gegen den Menschen zeigen kann und gegen Gott. Und er musste es nicht tun. Er musste nicht ans Kreuz gehen. Er hätte jederzeit da herausgemusst. Aber unsere Sünde, meine Missetaten, meine egoistische, selbstsüchtige Natur, sie hat Jesus ausgepeitscht. Sie hat Jesus ans Kreuz gebracht. Er hat das für mich und dich getan, weil er uns so sehr liebt. Und deshalb heißt es dann hier, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, den er hatte, für uns geopfert hat, damit wir nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. In dem Moment, als er am Kreuz hang, dachte er an mich und dich. Er dachte, wie kann ich diesen Menschen, der so wertvoll ist in meinen Augen, wie kann ich ihn wieder versöhnen mit meinem Vater im Himmel? Und dann hat er die Wahl gehabt im Garten Gethsemane, als er gebetet hat, gehe ich diesen Weg oder gehe ich diesen Weg nicht? Trinke ich diesen Kelch? Oder besser gesagt, ich glaube, er hat nicht die Wahl gehabt, aber er wollte, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Aber anders vielleicht. Und dann starb er dort für uns am Kreuz. Ich weiß, das ist sehr deprimierend, sehr traurig. Wie gesagt, wir müssen es auch verstehen. Die Jünger waren auch damals präsent und haben zugeschaut. Wir sind auch seine Jünger. Wir wollen sehen. Wir wollen die Schmerzen unseres Herrn verstehen. Aber jetzt kommt die Nachricht von Ostern. Jetzt kommt die wunderschöne Nachricht. Jetzt kommt die Nachricht, die uns aufwenden lässt. Die Jünger haben und die Frauen und die ganzen näheren Menschen haben diesen schrecklichen Tod gesehen. Die haben das Böse wahrhaftig gesehen. Zwei Verbrecher hangen neben ihm, die sogar in dem, was ist los mit unserer Natur? Die sogar in diesem Moment, die in der gleichen Situation waren, auch diese letzten Atemzüge nutzten, um miteinander zu streiten. Der eine spottete sogar und sagte, bist du nicht der Retter? Rette dich selbst und uns. Und dann wieder runtergesagt. Das ist das, was aus seinem Mund rausgekommen ist. Das ist das, was er am Kreuz sah. Er reflektierte sein Leben und er hatte nur Hohn für diesen. Du bist doch der sogenannte Retter. Rette dich und uns. Und der andere wieder richtet sich auf und sagt, und wies ihn zurecht. Er benutzt diese letzten Atemzüge, um ihn zurechtzuweisen. Streiten sich am Kreuz und sagt hier, der andere beantwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht? In deinen letzten Atemzügen hast du keine Furcht vor dem Tod? Hast du keine Furcht vor dem lebendigen Gott? Da du in demselben Gericht bist? Und dann sagt er einen Satz der Selbsterkenntnis. Und er sagt, wir zwar hängen hier mit Recht, denn wir haben empfangen, was unsere Taten wert sind. Diese aber hat nichts Falsches getan. Er ist unschuldig. Und dann sagt er einen Satz und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Wenn du in dein Reich kommst, erinnere dich an mich. Und Jesus pusht sich hoch und sagt, und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Mann, er war so treu bis zum Schluss. Seine letzten Atemzüge. Er hat Menschen vergeben, Menschen Errettung zugesprochen. Was würden wir tun? Und das aus Liebe zu diesen Menschen. Und genauso wie in dieser Geschichte, dieser Geschichte ist ein gutes Bild für uns Menschen, scheiden sich die Geister. Die einen spotten bis heute noch darüber, ob das wahr ist oder nicht wahr ist. Die einen lehnen es immer noch ab. Sie fahren mit 300 auf den Tod zu, aber sie lehnen es immer noch ab. Sie haben keine Garantie, keine Sicherheit. Nach dem Tod ist alles vorbei. Was erzählst du da für einen Müll? Und die anderen sagen dann: Was, hast du überhaupt keine Furcht Gottes? Du wirst eines Tages sterben und was wirst du dann sagen können? Liebe Zuhörer, wie antworten wir heute auf dieses Ereignis von Jesus? Spotten wir, höhnen wir, verhöhnen wir, lehnen es ab? Was haben wir denn dann anzubieten? Was ist, wenn es wahr ist? Was, wenn es wirklich einen Gott gibt? Was, wenn wir wirklich vor einem stehen? Und er fragt. Oder reagieren wir wie der andere Mensch in unseren letzten Atemzügen? Ich hänge hier zurecht. Ich habe es verdient. Gedenke meiner, was du für mich getan hast. Erinnere dich. Und dann spricht Jesus diese mächtigen Worte. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ja, ich habe mir diese Szene ein bisschen vorgestellt. Ich habe auch eine Predigt darüber gehört vor kurzem oder einen kurzen Ausschnitt aus seiner Predigt. Und der Gedanke hat mich so ermutigt. Und ich fand ihn so schön. Dieser Verbrecher, er kommt dann jetzt im Himmel an. Ne? Und dann kommt der Erzengel Gabriel oder Michael, wie auch immer, und geht seine Liste durch. Und dann bleibt er bei ihm stehen und denkt so: Hä, Moment, was machst du denn hier? Wie bist du hier reingekommen? Wie bist du in den Himmel gekommen? Warte mal, hat er einen Taufkurs abgeschlossen? Nee, keinen Taufkurs abgeschlossen. Hat er was davon gehört, Rechtfertigung aus dem Glauben? Hat er sich mit der Theologie beschäftigt? Fragt der Erzengel Michael den Gabriel. Auch nicht. Ja, sag mal, wie bist du denn hier reingekommen? Warst du auf einer Bibelschule? Sag mal, bist du eigentlich Gemeindemitglied gewesen? Hast du täglich dein Kreuz auf dich genommen und bist Jesus nachgefolgt? Hast du gebetet? Hast du stille Zeit gehalten? Und Erzengel Gabriel, nö, hatte alles nicht. Und sag mal, ist das Buch des Lebens? Ist das richtige Buch hier? Ja, doch, ist das Buch des Lebens. Und dann fragen sie ihn: Du, Verbrecher, eigentlich, ne? Wie bist du eigentlich hier reingekommen? Und er sagt: Keine Ahnung. Der Mann in der Mitte, der hat gesagt, ich darf rein, also bin ich hier. Und das haben wir auch von Matthias gehört. Das Blut Jesu Christi macht den Menschen rein, dass er in die Ewigkeit hineingehen kann. Er darf durch das Blut Jesu Christi, durch das, was er für uns getan hat, auch die Auferstehungskraft Gottes erleben. Und Jesus sagte auch in der Bibel, er sagte: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Fragt er. Glaubst du das? Glaubst du das? Hast du diese Auferstehungshoffnung, die wir durch die Bibel bekommen? Eine Sache ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist auf diese grausame Art und Weise. Aber das größte Wunder ist, dass er auferstanden ist und diese Wunden und diese Schmerzen und dieses Leid, das er hatte, welches er auch von uns kennt, er kennt uns und spürt uns und weiß, wie es uns geht. Er ist ein Mann der Schmerzen. Und diese Schmerzen konnten ihn nicht festhalten. Unsere Sünden konnten ihn nicht binden. Sondern im Gegenteil, er ist vom Tod auferstanden und hat die Sünde besiegt und den Tod besiegt. Und er sagt: Wer an mich glaubt, der wird genau das Gleiche in seinem Leben haben. Hast du diese Hoffnung? Hast du diesen Frieden? Hast du diese Zuversicht? Wenn nicht, dann lade ich dich heute ein, ein leeres Grab vorzufinden. und deinen auferstandenen Jesus kennenzulernen. Ich werde gleich beten und ihr dürft hier vor Ort und auch online, ihr dürft gerne mitbeten. Die im Glauben sind, ihr auch, ihr dürft auch mitbeten und Jesus mal für euch ganz persönlich annehmen. Ich bete. Jesus, wir danken dir vom ganzen Herzen, dass du so treu warst, dass du dich für uns entschieden hast. Wir sind gewollte Kinder, keine ungewollten Kinder. Du wolltest uns und hast dich damals für uns entschieden, weil du uns so sehr und unbegreiflich liebst. Danke, Herr, dass du mich gesehen hast am Kreuz. Danke, Herr, hast du gebetet, hast, vergib ihm seine Schuld, denn er weiß nicht, was er tut. Da hast du für mich gebetet. Ich danke dir, Jesus, dass du dein Blut für mich vergossen hast und meine Schuld und meine Sünde auf dich genommen hast. Ich danke dir, dass ich genauso wie der Verbrecher sagen kann, Herr, denke an mich. Und danke, Herr, dass du treu sein wirst und dein Wort festhalten wirst. Danke, Jesus, dass du nicht nur im Tod geblieben bist, sondern du hast der ganzen Welt gezeigt, dass der Tod entmachtet wurde und dass wir in dir eine Hoffnung haben, die wir nirgendwo anders finden können. Danke, dass du uns gereinigt hast, dass du uns vergeben hast, dass du uns gerecht gemacht hast, dass du uns heilig gemacht hast und dass es keine Trennung mehr gibt zwischen mir und dem lebendigen Gott, weil du treu warst, weil du voller Liebe bist. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Herr, ich nehme es nochmal heute für mich persönlich an. Danke, Herr Jesus, dass du mich liebst. Ich lobe dich und preise dich. Im Namen Jesu. Amen. Ah, ich habe was vergessen. Liebe Zuhörer, Jesus ist auferstanden. Amen. Wie? Ein bisschen lauter. Jesus ist auferstanden. Amen. Glaubt es.